Glück auf, meine Kumpel und Malocha, herzlich willkommen hier zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr nach dem Sieg gegen Wien. Heutige Themen sind das Spiel gegen Wien, Abstiegskampf schauen wir uns nochmal an in der zweiten Liga, dann gab es das DFL-Investor-Statement von Schalke, da befassen wir uns mit, dann so die Beziehung zwischen Gerrards und Wilmots und zum Abschluss schauen wir aufs nächste Spiel gegen Magdeburg. Nicht vergessen, bei Spotify eine Bewertung für den Podcast hinterlassen. Da geht auf jeden Fall viel, viel mehr. Und dann begrüße ich natürlich unseren Schalke S04-Experten. Luca, wie geht's dir?
Glück auf, Cedric. Mir geht's soweit ganz gut. Haben wir endlich mal wieder einen Sieg feiern dürfen, den ich auch angucken durfte, weil den Sieg, den wir ja da zuvor hatten, den habe ich ja leider nur über den knappen Kommentar hören können, weil ich ja auf der Autobahn war. Jetzt endlich mal wieder einen Sieg sehen dürfen. War jetzt natürlich nicht das, was man sich unbedingt wünscht, beziehungsweise was man sich erhofft von der wirklichen Weiterentwicklung. Aber war zumindest endlich mal wieder aufatmen, gutes Gefühl, wichtige 3 Punkte. Genau, ja, endlich mal wieder einfach ein positives Erfolgserlebnis, kann man sagen.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, für mich geht es nur noch irgendwie Dreier zu sammeln,
Ja.
weil fußballerische Entwicklung habe ich komplett aufgegeben. Ich habe auch, hatten wir ja zwischenzeitlich so gesagt, dass man so die Rückrunde nutzen sollte, um dann eine Mannschaft aufzubauen, die im nächsten Jahr aufsteigt.
Ja.
Sehe ich auch nicht. Also ich sehe wirklich nur puren Kampf gerade, irgendwie 3 Punkte zu holen, irgendwie Mannschaften zu finden, die schlechter sind als man selbst und so schnell wie möglich sich dann da unten zu befreien und irgendwie genug Punkte zu sammeln, dass man am Ende drinne bleibt. Ja, dementsprechend das Spiel hat ja angefangen mit einer Fünferkette, einer Umstellung. Was war eigentlich so deine Gedanken, wo du die Aufstellung gesehen hast? Weil das war ja, waren ja so viele defensive Spieler auf einem Blick und gar keine Stürmer so gefühlt. Das war echt eine skurrile Aufstellung, wo ich das gesehen habe.
Ja, also ich habe die Formation auch mir angeguckt und habe erstmal so gedacht so, hä, was ist denn das jetzt? Also erstmal haben Baumgartl und Kaminski gespielt. Das war so das, was mir als erstes aufgefallen ist, weil ich glaube, die Namen polarisieren auch so am meisten, wenn man so auf Schalke-Aufstellungen guckt. Das war natürlich erstmal schon mal, ich sag mal, fast schon ein Schock, beide gleichzeitig wieder auf dem Platz zu sehen. Dann natürlich hat man auch gesehen sofort, dass es eine Dreierkette ist, weil man halt auch gemerkt hat, okay, Kalla spielt aber auch, der ist jetzt nicht verletzt oder so, sondern alle drei spielen. Da hat man gesehen, Brunner spielt, auch sehr defensiv, wie du gerade schon gesagt hast. Aujan war klar, ja, der musste spielen, deswegen war die Dreierkette für ihn auch eigentlich optimal. Dann die Doppelsechs ist bestehen geblieben mit Seguin und Schallenberg. Davor hattest du immer noch einen Idrissi, der eigentlich auch als Achter die ganze Zeit gespielt hatte bisher. Und ja, dann hast du halt vorne im Sturm eigentlich Flügelspieler, wenn du so willst, beziehungsweise Karaman auch Zehner, mit Karaman und mit Chulinov. Also definitiv sehr defensive Aufstellung. Die gegen Wiesbaden so ins Rennen zu schicken, ist natürlich, wenn du der FC Schalke bist, erstmal gewagt, das vor den Fans zu bringen. Muss man aber sagen, in der Situation, vielleicht hat Gerrards damit auch recht behalten. Ich meine, wir haben das Spiel gewonnen, das ist das A und O gewesen. Dementsprechend hat er da auf jeden Fall mit dem Risiko, dass er da gegangen ist, hat er recht behalten. Wir haben 1-0 gewonnen, die Defensive hat gehalten. Auch endlich mal gut wieder zu sehen, dass wir kein Gegentor bekommen, auch wenn wir da schon im Spiel zuvor, wo ich das über Knappkommentar hören musste, auch zu 0 gespielt haben, war es natürlich einfach trotzdem, war einfach schön wieder, dass man mal wieder die 0 halten konnte. Ich glaube, für Müller auch super wichtig, dass er einfach nach seinem Wiederkommen 3 Spiele hat, in denen er nur ein Gegentor kassiert. Der ist auch wirklich extrem belebend für die Abwehr, muss man wirklich mal sagen. Komplett anderer Kommunikator hinten als Fährmann es war. Und halt auch einfach, du fühlst dich einfach sicher mit einem Müller hinten drin. Ich glaube, das ist auch für die Innenverteidiger einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl. Die wissen einfach, okay, wir können ohne Druck hier hinten verteidigen, weil wir wissen, okay, hinter uns ist noch ein Müller. Im Zweifelsfall hält er auch mal einen unhaltbaren Ball. Und das hast du auch gemerkt, finde ich. Baumgartl und Kaminski haben, finde ich, in dem Spiel fast schon ihr bestes Saisonspiel gemacht. Das war nicht gut. Ich würde ihnen jetzt trotzdem immer noch keine 2 oder sonst was in dem Bereich geben. Aber es war ordentlich. Also es war halt nicht eine Vollkatastrophe wie das, was wir sonst gewöhnt waren. Und das war auf jeden Fall auch sehr gut zu sehen. Und dementsprechend muss ich wirklich sagen, wir haben Gerrards letzte Folge schon stark kritisiert und meinten auch, wenn er das Spiel jetzt nicht irgendwie gewinnt oder noch einen Rückschritt macht, dann müssen wir langsam wirklich verstärkt über ihn reden. Ich bin weiterhin nicht zufrieden mit all dem, was er bei Auswechslungen und so weiter macht und sitze jetzt nicht und sage, Gerrard ist wirklich der beste Trainer aller Zeiten. Aber was das Spiel angeht, muss ich sagen, hat er auf jeden Fall, was Coaching angeht, nicht komplett schlechte Arbeit geleistet. Ich habe einige gute Kombinationen auch gesehen, die wir die Spiele davor nicht gesehen hatten. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch bei weitem nicht das, was der Anspruch von uns sein müsste. Dennoch muss ich sagen, war das vom Coaching her und auch von der Leistung der Mannschaft her, war das ein okayes Spiel. Ein Spiel, das du auch eigentlich gewinnen musst, wenn du jetzt den Abstiegskampf vernünftig annehmen willst, vor allem zu Hause. Und ja, war einfach ein Pflichtsieg, den wir aber auch, finde ich, relativ gut gelöst haben, auch wenn es nur über ein Elfmetertor war.
Ja, also ich muss auch sagen, wir hatten ja den Gerrards kritisiert in der letzten Folge. Da ging es mir auch vor allen Dingen um das Spielsystem, was ich halt nicht
Ja.
verstanden habe.
Und um Auswechslungen bei mir auch vor allem noch. Also die habe ich auch immer nicht verstanden.
Ja, oder auch generell, welche Spieler aufgestellt werden. Muss aber sagen, dass jetzt das Spielsystem uns deutlich besser passt. Gerade wenn du noch so überlegst, wenn Ouedraogo irgendwann fit ist und für Idrissi noch spielen könnte, oder aber auch ein Sopi für einen Brunner auf der rechten Seite oder Van der Sloot von mir aus, dann hast du wirklich ein gutes Spielsystem. Mörken hat auch noch gefehlt, der noch dazukommen würde. Also da hast du schon ein paar Spieler, die in dieses Spielsystem auch irgendwo passen, die noch, ja, die du dir da noch rein denken kannst. Und dass der auch beispielsweise vorne dann den Terodde endlich mal aufgelöst hat in unserer Situation, wo wir halt diesen Abstiegsfußball spielen, ne? Denn wir haben ja gesagt, mit Terodde bist du vorne einer weniger. Und da hat man jetzt mit dem Karaman und Schulinov zwei Spieler, die deutlich beweglicher auch gewesen sind, die aber auch ja, sich Chancen auch teilweise selbst erarbeiten können. Ich denke da an Karaman, wo der dann den Ball bekommen hat, dann mit dem Hacken trägt da quasi freie Schussbahn hat und dann kommt noch der Spieler von Wehen und spitzelt den Ball weg. Oder aber auch bei einem Chulinov, wobei ich sagen muss, Chulinov ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht. Aber zum Beispiel die eine Situation, wo der da über außen durchbricht, dann den Übersteiger macht, im Strafraum drinne ist und dann quasi den Ball in die Mitte spielt, wo der noch weggespitzelt wird oder halt den Elfmeter, den er rausgeholt hat. Solche Situationen hat ein Terodde einfach nicht. Der kriegt Situationen, wenn er den Ball bekommt und dann aufs Tor schießen kann. Aber so diese, die aus nichts quasi eine Situation erschaffen, das macht er nicht. Und da haben wir jetzt zwei Spieler, die da deutlich stärker sind und aber auch bei Pressing-Situationen gegen den Ball einfach auch besser im Anlaufen sind. Da hast du vorne viel, viel mehr Bewegung gehabt. Und das hat mir auf jeden Fall gefallen, weil das ist auch das, was wir brauchen, nicht nur gegen Wien, aber auch gegen die ganzen Top-Mannschaften, dass du da vorne auch schon anfängst zu verteidigen. Und das fand ich da deutlich besser.
Ja, also
Sollen wir mal die.
ich bin, was das Spielsystem angeht, vor allem bin ich auch voll bei dir. Also wir waren ja beide auch letzte Folge der Meinung, dass man 4-2-3-1 spielen sollte. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es vermutlich sogar nochmal das bessere System für den Kader wäre. Muss aber auch sagen, mit der Dreierkettenumstellung bin ich aktuell auch sehr zufrieden gewesen. Also wenn es dabei bleibt, dass Kaminski und Baumgartel weiterhin so solide spielen, wie sie es in dem Spiel waren. Sie waren nicht überragend weiterhin, aber sie haben es okay gelöst bis zur 80. 85. Da hatten wir dann wirklich nochmal eine Phase, wo Wiesbaden nochmal ordentlich Druck gemacht hat und da hinten auch einige Dinge nochmal hätten passieren können. Aber ich finde, über die ersten 80 Minuten war das wirklich okay. Und wenn wir das weiterhin so von Kaminski und Kalasch und Baumgartel in der Dreierkette bekommen, dann bin ich auch weiterhin der Meinung, ist eine Dreierkette gerade wirklich ein gutes System, was man spielen kann. Und ich bin einfach froh, diese Raute nicht mehr gesehen zu haben. Wo ich dir allerdings ein bisschen widerspreche, ich finde jetzt nicht, dass Schuli noch ein sehr schlechtes Spiel gemacht hat. Er war nicht gut, bin ich bei dir, hat einige unglückliche Situationen gehabt, aber ich finde schon, dass ein Impact aufs Spiel trotzdem da war. Ich erwarte mir auch mehr von ihm und ich glaube, da wird auch noch mehr kommen. Aber ich finde schon, das, was er gemacht hat, war schon ordentlich. Er war mir auch nur ein bisschen zu unauffällig. Ich erwarte mir da auch einige Aktionen mehr von Chodinov, aber wenn er dann am Ball war, dann war es auch meistens gefährlich. Nur das Problem war irgendwie in dem Spiel, dass viele Spieler nicht zwingend genug waren. Karaman war es in dem Spiel eigentlich auch nicht bis zu dem Elfmeter. Den hat er wirklich eiskalt gemacht, aber ansonsten sehr viele komische Abschlüsse, wo du nicht abspielen, wo du das abspielen können, anstatt abzuschließen. Chulinov ähnlich, hat einfach in die Mitte blind gepasst, anstatt irgendwie mal Kopf hoch zu machen und zu gucken, wo er hinspielen kann. Da hat auf jeden Fall noch einiges gefehlt. Ich glaube aber, das kann kommen, wenn man sich da eingespielt hat in diesem System vorne mit den beiden. Wenn die wissen, wo sie ungefähr stehen, den Kopf auch mal oben haben, glaube ich, kann das auf jeden Fall deutlich besser funktionieren. Deswegen, also ich würde Chulinov da schon ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde nicht, dass es sehr schlecht war. War okay. Es war einfach ein okayes Spiel von ihm, aber da kann auf jeden Fall noch deutlich mehr von ihm kommen. Was das angeht, bin ich auf jeden Fall bei dir.
Ja, dann lass uns gerne mal in die Einzelkritik
Können wir
gehen,
gerne
die
machen.
Spieler mal durchgehen. Ich muss sagen, fangen wir an mit dem Torwart Müller. Hat natürlich die Null gehalten, hat auch viel kommuniziert. Was ich bei ihm aber auch nicht so geil fand, waren die Abschläge. Also die waren ähnlich wie auf Fährmann-Niveau. Das habe ich von ihm auch besser gesehen. 3 Minus würde ich denn jetzt als Note geben.
Ja, also ich finde, die Abschläge, ist mir auch aufgefallen, waren nicht so gut wie sonst eigentlich, man das von ihm gewohnt war. Also er ist jetzt definitiv kein Ederson oder Ortega oder was weiß ich. Aber er ist auf jeden Fall eigentlich einer, der okay mit dem Ball war. Ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Kann auch sein, dass es einfach nur jetzt das eine Spiel mal war und dann im nächsten Spiel es wieder besser wird. Ich hoffe es. Aber von mir gibt's wenig zu meckern, weil er halt trotzdem den Job, den er erfüllen sollte, die Null zu halten, hat er hinbekommen. Für mich gibt es da nur ein bisschen Abzüge wegen dem Spielaufbau, deswegen ist bei mir da 2 Minus.
Dann haben wir Kaminski, der war ein bisschen unsicher, so nervös und hat da ein paar Fehler gemacht. Ansonsten hat er aber, fand ich, auch viele Zweikämpfe geholt und hat auch sehr, sehr sicher im Passspiel gespielt, nicht so wie im letzten Spiel. Deswegen würde ich dem eine 3 geben.
Ich bin auch an dem Spiel wirklich mal, wo ich sagen kann, Kaminski voll in Ordnung, wenn er so spielt. Mehr erwarte ich gar nicht von ihm, war wirklich in Ordnung. Geht er auch mit, ich gebe ihm auch eine 3. Also es war wirklich von vorne bis hinten war das in Ordnung bis zur 80. Danach ein bisschen abgesunken von der Leistung her. Aber wie alle anderen auch, war dann einfach nur nochmal irgendwie jeder wirft sich in jeden Ball. Und ja, war in Ordnung. Gerne so weiter.
Dann haben wir Baumgartel. War ich sehr überrascht, wie stark der dann auf einmal gespielt
Bestes
hat.
Spiel für Schalke
Muss aber
bisher.
sa ja, ich muss aber auch sagen, erste Halbzeit war noch nicht ganz so gut. Und in der zweiten Halbzeit wurde er echt richtig stark. Wenn er so dieses Level halten kann, wäre er echt ein guter Zweitliga-Verteidiger. Deswegen gehe ich hier auch mit einer 3, weil ich fand die erste Halbzeit nicht ganz so gut, aber zweite dafür umso besser.
Also was die Abwehrreihe angeht, sind wir bisher wirklich sehr d'accord. Also ich hätte ihm auch genau dieselbe Note gegeben wie Kaminski. Ich fand, beide haben übers Spiel hinweg eine ähnlich gute Leistung gebracht und dementsprechend geht davon auch eine 3.
Dann haben wir Kalasch, und der war der Beste hinten drin. Der hat vor allen Dingen viele Kopfbälle auch geholt. Deswegen würde ich hier auch mit einer 2 rausgehen.
Ich fand Kalasch sogar wirklich sehr gut. Also der hat ja auch mindestens einmal den Ball von der Linie nochmal gekratzt, wo es da gefährlich geworden ist.
Ja, hat er auch die Situation, genau.
Genau, also der war wirklich sehr stark in dem Spiel, hat mir richtig gut gefallen, dass er wieder jetzt mal ein bisschen zu alter Stärke zurückgefunden hat und deswegen gibt es von mir sogar eine 2+.
Okay, dann haben wir Schallenberg. Und da muss ich auch sagen, bestes Spiel für mich
Ja.
auf Schalke bisher. Ich habe den, also teilweise, ich lese mir ja auch so in Foren auf Twitter die Meinung zu den Spielern durch. Hab ich nicht begriffen, wie viele den so schlecht bewertet haben oder so gar nicht bewertet haben oder so eine Dreierbereich. Der war für mich im Mittelfeld so
Der war
stark.
richtig gut, ja.
Also erstmal defensiv hat er so viele Bälle gewonnen, so viel geholt, so viele Räume geschlossen. Aber dann, was er auch im Offensivspiel gemacht hat, immer sicher den Ball zum Mitspieler gespielt, wenn man ja den Ball sichern wollte, wenn man Ballbesitz halten wollte, aber auch teilweise dann mal richtig schöne Pässe geschlagen über viele Meter oder mal so richtige Pässe durch die Zone so. Laserpässe da, wo gefühlt gar kein Passweg war, ganz scharf gespielt und ja, fast immer angekommen. Ist für mich eine glatte 1.
Ja, also ich bin wirklich voll bei dir. Also das war der Schallenberg, den ich sehen möchte auf Schalke. Wenn wir den bekommen in jedem Spiel, dann ist es einer der besten Sechser der Liga, den wir uns erhofft haben. Und ich hoffe, der bleibt jetzt bei diesen Leistungen, weil es hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht einfach nur war, weil Wiesbaden, finde ich, auch wirklich nicht gut war in dem Spiel. Also das muss man auch mal dazu sagen. Die haben uns auch wirklich viel angeboten, was Kombinationsspiel anging. Nur deswegen waren wir da auch so gut, glaube ich, weil in den Spielen davor habe ich das nicht gesehen, das Kombinationsspiel. Und Schallenberg war wirklich sehr, sehr gut in dem Spiel und ich gehe da auch mit, der kriegt von mir auch eine 1. Finde ich auch bisher das beste Spiel auf Schalke von ihm.
Sehr gut. Da haben wir Ovejan über links. Ja, ich fand, der war ein bisschen glücklos mit seinen Offensivaktionen. Der hat zwar viel Dampf gemacht, aber wenn er dann zum Beispiel eine Flanke geschlagen hat, ist die selten angekommen. Man ja eigentlich so total von ihm kennt, dass der dann da gute Flanken reinschlägt. Hat natürlich jetzt auch einen Terodde oder einen Top, so die kopfballstarken Spieler waren jetzt auch nicht auf dem Platz. Hatte auch einen Abschluss, ein oder zwei, die nicht aufs Tor gekommen sind. Und Standardsituationen gab es gar nicht so viele, wo der hätte gefährlich was ausmachen können. Was ich aber gut bei ihm fand, ist, dass der vor allen Dingen von seiner Mentalität, von seiner Art und Weise voll auf dem Platz war und da voll den Kampf angenommen hat, was er ja auch häufiger auch mal sein lässt. Und deswegen, auch wenn vorne nicht alles geklappt hat, kriegt er von mir eine 3.
Also ich muss auch sagen, ich fand Aurean auch in Ordnung. War jetzt kein brachiales Spiel von ihm. Hat einige Situationen gehabt, wo man sich gedacht hat, ach komm, Aurean, das war das jetzt gerade schon wieder. Also war wirklich sehr oft glücklos und auch teilweise nicht zielführend, was er vorne gemacht hat. Ich glaube auch, dass es damit zu tun hatte, dass er keine Anspielstation vorne so wirklich hatte. So ein Turm, der da einfach mal den Kopf hinhält. Aber ich muss auch sagen, ich habe einige gesehen, die haben Aurean in einem Spiel eine 5 gegeben, das sehe ich gar nicht. Also ich fand, der war wirklich in Ordnung und ich frage mich auch ehrlich gesagt, was man jetzt nächste Woche macht mit der Problematik Mölken, Aurean, ob Mölken vielleicht in die
Da kommen wir ja
Innenverteidigung geht.
gleich
Genau, da
drauf.
können wir gleich noch bei der Aufstellung dann später drüber reden. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich fand Aurean auch in Ordnung. Für eine glatte 3 reicht es bei mir nicht. Bei mir ist es nochmal eine 3 minus. Also das Minus muss ich ihm schon geben, weil ich finde, er hat schon wirklich jetzt kein gutes Spiel gemacht. Aber es war okay. Also war für mich Definition 3 minus eigentlich.
Dann haben wir auf der anderen Seite Brunner. Finde ich immer noch sehr, sehr schwierig. Also nach vorne ging einfach gar nichts. Ich glaube, erster Angriff irgendwie dann in der zweiten Hälfte irgendwann. Der erste Halbzeit wirklich null. Null ging nach vorne. Und keine Ahnung, also defensiv hat er doch auch diese eine Situation, wo fast das Tor entstanden ist, wo der da ganz leicht ausgedribbelt worden ist. Musste dann verletzt runter. So. Ich weiß nicht, zwischen 5 und 6, ich weiß nicht, was ich ihm geben soll. Ich sag mal 5 minus, aber das war echt gar nichts. Nix.
Also ich bin langsam
Mal wieder.
auch wirklich fertig mit Brunner. Also ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Er war in der Bundesliga wirklich extrem ordentlich als Rechtsverteidiger. Aber in der zweiten Liga ist es wirklich also ganz schwierig, was der da macht. Kann mich an eine gute Aktion von ihm in dem Spiel erinnern. Das war ein Seitenwechsel. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnern kannst. Der war echt sauber. Also von hinten rechts komplett auf den linken Flügel geknallt. Der war echt schön. Das ist aber das Einzige, was ich an guten Bällen von ihm gesehen habe. Defensiv, die Aktion haben wir ja gerade schon angesprochen. Das, also, ach du Scheiße, wenn daraus ein Tor entsteht, dann reden wir hier wirklich von einer glatten 6. So bin ich auch nochmal gerade so bei einer glatten 5. Aber also, das ist wirklich ein Trauerspiel, was der da mittlerweile veranstaltet. Ich bin wirklich extrem enttäuscht von Brunner. Und dann, du hast gerade schon angesprochen, dass er dann auch schon wieder am Ende Krämpfe hat und raus muss, ist auch wieder bezeichnend für ihn. Er ist. Einerseits, wenn er spielt, ist er
Ja.
nicht gut mittlerweile. Und zweitens kannst du dich nicht auf ihn verlassen, weil er dann immer wieder irgendwie Wehwehchen hat. Also,
Nee.
das ist echt schade.
Ich weiß, ich kann mir vorstellen, so, ne, der hat's noch irgendwie drauf, aber der, ich weiß nicht, dadurch, dass er auch immer verletzt ist, ich glaube, der ist einfach gerade nicht fit. So, oder nie fit wirklich, so seit der Zweitligasaison. Den musst du vielleicht erstmal so richtig aufbauen, erstmal, dass der wieder komplett Kondition, vielleicht so einen Monat mal rausnehmen, den nur laufen schicken und Kondition bolzen, dass der mal wieder so eine richtige Wettkampfhärte auch irgendwo bekommt. Weil, ja, da kann nicht sein, dass der jeden Spiel irgendwie Muskelkrämpfe und sowas hat. Ich kann mich erinnern, Brunner, auch bei Bielefeld und dann bei Schalke, der war ja eigentlich fast nie verletzt. Der war jemand, der, wenn er mal verletzt gewesen ist, dann hatte der irgendwie, weil er sich so in den Zweikampf geworfen hat, irgendwie ist er dann mit Maske aufgelaufen, weil der dann den Kopf verletzt hat oder mal die Schulter oder sowas. Weil es waren ja eigentlich nicht so diese Muskelverletzungen oder Krampf oder sowas gewesen. Er war ja eigentlich voll die Maschine, so ein richtiges Zweikampfmonster. So. Und jetzt kommt er mir so vor, als ob der so ein weiß ich nicht, so Glasknochen hat, so ein ganz verletzungsanfälliger Spieler geworden ist. Kann wahrscheinlich sein, also was ich mir vorstellen kann, dass der häufig mit Verletzungen spielen musste. Wenn man den fit gespritzt hat, die ganze Zeit musste der da ja, seine Knochen hinhalten und dass jetzt einfach sein Körper sagt, nein, jetzt geht's nicht mehr. Und wenn dein Körper dann nein sagt, dann kannst du auch keine Topleistung mehr bringen. Ich red mir das jetzt mal so gut, weil ich fand den eigentlich immer super. Aber jetzt, diese Saison ist das wirklich nichts. Und ganz ehrlich, die Situation, die der Matriciani hatte, fand ich besser als das, was ich von Brunner in der
Ja.
80 Minuten gesehen habe.
Bin ich bei dir. Also ich weiß auch nicht, was da aktuell los ist. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Das, was du gerade gesagt hast, ist eine Möglichkeit. Genauso kann es auch sein, dass er im Kopf vielleicht nicht mehr ganz da ist und irgendwie die Situation auch nicht so ganz annehmen kann. Ich weiß es nicht, aber irgendeinen Grund muss es haben. Es ist halt nur Mutmaßung, was es jetzt genau wirklich ist. Können wir nicht so genau beurteilen. Was wir aber beurteilen können, ist, dass seine Leistung aktuell wirklich sehr enttäuschend ist.
Ja, aber ich meine, ich habe auch gedacht, dass er vielleicht schon mit dem Kopf bei einem anderen Verein ist, aber dann habe ich zuletzt gelesen, der will auf Schalke bleiben. Also das passt ja auch irgendwo nicht zusammen und keine Ahnung, aber machen wir mal weiter. Seguin im Mittelfeld fand ich relativ unauffällig, aber in den Situationen eigentlich immer sehr genau. Jetzt nicht diese kreativen Momente so total nach vorne erzeugen können, aber häufig auch mal einen klugen Ball gespielt. Würde ich jetzt so in den Dreierbereich gehen.
Ey, also ich glaube wirklich, manche Leute denken sich hier, ich plapper dir die ganze Zeit die Noten einfach nur nach, aber ich bin wirklich einfach komplett deiner Meinung bisher. Ich habe gerade auch mir schon vorher, bevor du es erwähnt hast, in der 3 gedacht bei Seguin. Scheinberg auf jeden Fall deutlich stärker im Mittelfeld, muss man wirklich sagen. Aber ich fand auch Seguin hatte einige gute Aktionen dabei und ich meine, das Kombinationsspiel, was sie auf den Platz gebracht haben, hätten wir, glaube ich, ohne Seguin nicht ganz so wirklich gut darstellen können. Da ist er schon ein wichtiger Spieler für. Und ja, dementsprechend bin ich da auch bei einer 3. Er hat auf jeden Fall schon bessere Spiele gehabt, aber es war auf jeden Fall trotzdem ein wichtiges Seguin-Spiel.
Dann mach du mal die letzten drei Spiele, fang du da mal an, damit ich dir vielleicht nachplappern kann.
Ich glaube, da können wir jetzt sogar vielleicht mal unterschiedliche Noten haben, weil du ja auch schon gerade mit Schuli noch gesagt hast, dass du den sehr schlecht fandest.
Ja, stimmt, stimmt.
Aber ich würde einfach mal mit Idrissi anfangen. Den fand ich wirklich einerseits sehr unauffällig, aber andererseits dann auch einige Situationen, die ganz gut waren oder waren da Situationen, die waren wirklich voll katastrophal. Also den finde ich wirklich ganz schwer zu beurteilen. Aber im Endeffekt, ich fand, das war kein gutes Spiel von ihm. Also wirklich nicht. Ich bin nicht zufrieden damit gewesen, was er da gezeigt hat. Hat auch irgendwie das Gefühl, das System hat ihm als einzigen Spieler nicht so ganz gelegen. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ja, für mich ist es mit viel Wohlwollen eine 4 minus, weil da wirklich sehr viel nicht geglückt ist. Hab mir da echt mehr erhofft. Deswegen da, wenn da Ouédraogo fit wird oder wenn man Drexler vielleicht doch mal eine Chance gibt, glaube ich, hat man da mehr Spaß mit.
Ja, also ich fand den tatsächlich schon auffällig, aber auffällig, weil der sehr viele Fehlpässe gespielt hat. Und der hat schon häufig den Ball gehabt, häufig auch mal rumgewirbelt, auch mal Dribblings probiert, aber sehr, sehr glücklos in diesem Spiel
Ja.
gewesen. Also die meisten Situationen, die der hatte, sind alle gescheitert und ja, dadurch, dass er wenigstens was probiert hat, gehe ich auch mit einer 5 plus rein. Ansonsten wäre das auch noch etwas schlechter gewesen, aber. Ja, wenn im nächsten Spiel die ganzen Bälle, die der da spielt, alle ankommen, dann reden wir von einem richtig guten Spiel. Ja, so war der halt ein ja, Fremdkörper so ein
Verschenkter
bisschen
Spieler
beim
auch so
Spiel
ein
nach
bisschen.
vorne.
Also, du hättest einfach
Ja,
jeden anderen
und
aufstellen können, der dir mehr gebracht in dem Spiel, finde ich. Also, teilweise beim
ja.
Kombinationsspiel hat er schon seinen Anteil dran gehabt, muss man schon sagen. Also, hier und da waren noch einige gute Pässe von ihm dabei, aber die hätte dir
Ja,
auch ein Dominik, ja.
wobei Tempelmann, der ja für ihn reingekommen ist, hat gezeigt, es geht ja noch schlechter.
Stimmt. Tempelmann ist, ich
So,
weiß auch nicht, was mit Tempelmann
also
passiert ist.
das war ja echt, da spielst du mit minus einem Spieler,
Ja.
wenn der Tempelmann, der hat ja gegen dich gespielt, der hat ja, nur der eine, wo der sich die gelbe Karte abgeholt hat, wo völlig frei der einfach den Ball verliert, mitten so im Mittelfeld so total brenzliger Konter entstanden ist. War ja wie Falschgeld ist da rumgelaufen,
Ich
wirklich.
weiß auch wirklich nicht, was mit Tempelmann passiert ist. Ich bin mittlerweile auch wirklich fertig mit ihm. Also keine Ahnung, was der da jetzt fabriziert die letzten Wochen. Bin wirklich extrem enttäuscht, weil der war ja vor, boah, 2,5 Monaten oder so, haben wir uns hier hingesetzt und haben gesagt, Ja gut, du kannst eigentlich den ganzen Kader austauschen, außer Tempelmann, wen hatten wir noch gesagt? Keke Top, Ouedraogo, Karaman und
Karaman,
Müller so. Das waren so gefühlt die 5 Spieler und Mörken noch. Ja,
Mörken,
aber also der war auf
ja.
jeden Fall einer dieser Spieler, wo man gesagt hat, okay, auf den kannst du aufbauen in
Hat
der nächsten
Ansätze
Saison.
gezeigt, so,
Genau.
ne, ja.
Aber
Ja.
mittlerweile ist es gar nichts mehr von Tempelmann.
Also
Gut.
ich verstehe, wieso der zuletzt nicht im Kader
Ja,
gestanden hat. Und ich
komplett.
hoff auch, wenn er sowas abliefert, dass der erstmal nicht im Kader mehr reinkommt, weil.
Also aktuell nicht verdient, wirklich,
Also,
muss man wirklich sagen.
da kannst du nichts mitmachen, nichts mit anfangen, wenn er reinkommt und sowas abliefert. Das ist ja wirklich so, wenn er jetzt, sag ich jetzt mal, gestartet hätte. Du wechselst ja meistens den Spieler nicht nach 10 Minuten aus, dann guckst du, hoffst, dass er die nächste Aktion was Besseres macht. Aber dann spielst du da wirklich mit einem Mann
In
weniger so.
Unterzahl,
Und
ja.
der macht ja auch, was ich bei ihm auch nicht verstehe, der macht auch so fußballerisch, strategisch einfach so voll die blöden Entscheidungen ständig. Also das ist gar kein Sachverstand da irgendwie, wie man sich auf dem Spielfeld, wie man Situationen auflöst. So, der hat ein gutes Dribbling, der ist auch relativ schnell so. Das sind eigentlich gute Anlagen, die der hat.
Weißt du, was ich bei
Aber was
Tempelmann
er
wirklich
damit.
finde? Ich finde, der hat, was
Ja.
so Dribbling angeht, so eine, naja, schon niedriger, aber so eine ähnliche in die Richtung gehende Qualität wie so ein Salazar, die bei uns gespielt hat. Also, der ist wirklich so der Spielertyp, der den Ball nimmt und dann eigentlich auch so durchs Mittelfeld dribbelt. Nur Tempelmann macht das so in richtig dummen Situationen, wo es gar keinen Sinn macht. Da stehen 3 Leute vor ihm und er
Ja.
dribbelt da einfach blind durch. Salazar, wenn der das
Ja.
macht, erstens hat er einfach diesen Körper, den er so richtig gut einsetzen kann. Der ist eigentlich jetzt kein Schrank oder so, aber der ist so ein richtig
Ja.
giftiger Uruguayer, der da einfach alle so ein bisschen, also der hat so einen richtigen Körper, der schirmt seinen Ball gefühlt von allen 4 Seiten ab, da kommt keiner ran und geht dann halt einfach mit seinem Tempo-Dribbling geht er halt einfach durch. Und bei Tempelmann ist einfach das Ding, wenn der das macht, funktioniert das halt nicht, weil der halt ein schmächtiger Typ ist, der da einfach mit seinem Dribbling da nicht vorbeikommt. Der muss halt dann wirklich einen Modric-Dribbling hinlegen, damit er da irgendwie vorbeikommt, aber er ist halt kein Modric, das ist das Problem.
Ja. Und Salazar ist ja deutlich besser auch im Passspiel, ne?
Ja,
Das
das
ist
kommt
halt
auch noch
auch
zu.
die Sache, dann findet der auch keine Lösung und der Ball kommt dann auch nicht an. Wenn er durch sein Dribbling sich in irgendeine schwierige Situation manövriert hat, dann spielt er danach den Fehlpass oder ja, es ist echt schwierig, bringt Ansätze mit, aber ja, wie so oft, ne, wünschst du dir dann trotzdem den Flick irgendwie zurück, ne?
Ja.
So. Für den
Oder
Kader, aber
Salazar, den
ja.
wir verkauft haben.
Ja, Salazar sowieso,
Ja.
aber naja, machen wir mal weiter. Du wolltest die Noten
Genau.
durchgehen.
Kommen wir zu Karaman. Hat den Elfmeter reingemacht. Ansonsten muss ich wirklich sagen, war kein Karaman-Spiel. Also, ich finde, er war auffällig. Es war kein unauffälliges Karaman-Spiel. Aber ich finde sehr glücklos. Teilweise Aktionen, die ich nicht so ganz verstanden habe, was er da jetzt genau machen wollte. War ich bis zum getroffenen Elfmeter, war ich wirklich ziemlich unzufrieden mit ihm und habe auch verstanden, dass er dann auch zeitnah nach dem Elfmeter runtergegangen ist, weil es einfach wirklich nicht sein Spiel war. Das kann passieren, das ist überhaupt nicht schlimm, aber ja, habe schon bessere Spiele von ihm gesehen. Unter der Prämisse, dass er den Elfmeter reingemacht hat, muss man halt wirklich sagen, er ist halt trotzdem irgendwo derjenige, der uns das Spiel zum Teil gewonnen hat durch den Elfmeter. Çolinov hat ihn rausgeholt, er hat ihn reingemacht. Ist für mich noch gerade so mit viel Wohlwollen. Ist es eine 3-, aber ohne den Elfmeter wäre es auf jeden Fall im Viererbereich.
Ist für mich Matchwinner, Note 2, also der hat den
Okay.
Gegentor gemacht.
Für mich nicht.
Und ich fand auch, also was ich bei ihm manchmal finde, ist so, man merkt halt, der ist echt der Spieler, der gerade bei dem funktionieren die Sachen so. Aber der hat halt häufig auch Mitspieler, halt, wenn der so ein Idrissi dann mit ihm kombinieren soll und dem halt nichts gelingt, denke ich mir halt auch, der ist so, weiß ich nicht, der ist so gerade so der Einzige, so, der da irgendwie funktioniert und muss dann halt mit Spielern zusammenspielen, die gar nichts drauf haben, so. Und zum Beispiel die eine Situation auch, wo der da den Ball fast alleine einfach reinmacht. Wenn er den Abschluss da gehabt hätte, dann hätte der den 100% reingemacht. Da hat der Spieler von Wien nochmal den Ball weggespitzt, aber das sind halt Situationen, die kann quasi nur er irgendwie kreieren. Das sehe ich bei den anderen Spielern nicht und der ist einfach, jedes Spiel entscheidet der uns die Spiele. Jetzt war es zwar nur ein Elfmeter, aber wenn er den anderen Ball reingemacht hätte, hätte er auch wieder das Tor gemacht. Und dann macht er auch teilweise Pässe, wo dann der Mitspieler dann den Ball nicht reinhaut oder so. Jetzt in dem Spiel nicht, aber Karaman kann ich keine 3 geben, das ist eine 2.
Ich verstehe den Ansatzpunkt komplett, aber also ich bin halt immer mit dem, was er außer dem Elfmeter gezeigt hat, einfach nicht zufrieden. Und ich kann jetzt nicht nur,
Ja.
weil er einen Elfmeter reinmacht, wo man eigentlich schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, auch wenn er wirklich gut geschossen war, sage ich gar nichts. Also der muss jeden
Ja.
Elfmeter schießen bei uns, weil wenn Torwart den Elfmeter geschossen hätte, wäre ich
Ja,
ausgerastet.
safe.
Aber das war wirklich sehr wichtig, dass er Elfmeter macht. Was das angeht, muss man halt wissen, wie hoch man das beurteilt, dass er halt diesen Elfmeter reingeschossen hat. Ist natürlich fürs Spiel an sich super wichtig, aber mir geht es halt wirklich um die Leistung an sich, die man auch außerhalb davon noch gezeigt hat. Wenn ich die beurteile, bin ich halt leider nur im Dreierbereich. Gut, aber machen wir mit Schuldi noch weiter. Das wird jetzt wahrscheinlich
Ja.
interessant. Bei dir wird es, ich glaube, du wirst ihm eine 5 oder sowas geben. Mal gucken. Bei mir ist es nicht besser als Karaman, keine Sorge. Ich fand ihn auch nicht gut, aber ich fand, es war halt trotzdem in Ordnung. So, es war ausreichend, deswegen ist es im Viererbereich. Hat den Elfmeter noch rausgeholt, deswegen kriegt er von mir noch eine 4+. Aber war trotzdem
Ja.
schwächer als Karaman vorne und ich verstehe auch die Auswechslung.
Ich hätte auch, also ich würde auch eine 4
Aber
geben,
dann finde ich
weil
sehr schlecht, dass du vorhin sehr schlecht gesagt hast, fand ich dann schon gewagt. Wenn du ihm jetzt
nein,
eine
ich habe
4 gibst.
gesagt, der hatte die 2 Situationen, aber war ansonsten ein sehr schlechtes Spiel
Okay,
von
okay,
ihm.
okay.
Da bleibe ich auch mit bei, aber wenn du den Elfmeter rausholst, ne, der hat halt den Elfmeter
Ja.
rausgeholt, womit wir das Spiel gewonnen haben. Und der hatte diese eine Situation, wo der dann da durchgebrochen ist, die der sich selbst kreiert hat, die auch, muss er auch erstmal machen können. Ne? Wenn da die Spieler besser gestanden hätten in der Mitte, dann hätte der auch einfach durchpassen können und dann wäre daraus auch ein Tor entstanden.
Ja.
Also der hat auch diese Möglichkeit, aus Situationen
Die nicht sind,
oder
etwas zu
der
machen.
aus
Ja.
genau irgendwie Spiele zu entscheiden. So, Karaman entscheidet die Spiele, Chulinov entscheidet die Spiele. War ja auch, wo der das Tor gemacht hat gegen wer war das, wo der das erste Spiel gemacht hat?
Warte mal, war das zwar Lautern,
Ma
oder? War das nicht sogar Lautern, das
Na,
4-1?
nee.
Ich glaube, warte
Nee.
mal.
Was? Da war das nicht Braunschweig? Oder das 1-0 gemacht hat und wir
Nee,
gewonnen
der hat nicht
haben?
das 1-0 gemacht. Der hat das 1-1 gemacht. Das war, glaube ich, gegen Lautern.
Ach, das 1, genau, und wir haben trotzdem 4-1
Genau,
verloren,
das meine
ne?
ich
Ja, so
ja.
war
4-1
das.
gegen Lautern
Genau, der
verloren.
hat das, genau, der hat das 1-1 gemacht,
Ja.
so, wo wir nochmal gehofft hatten und so, und dann hatten wir ja nochmal 3 Gegentore
Ja.
bekommen. Nee, ich habe das irgendwie anders
Weil
abgespeichert,
das halt so ein
aber.
Moment war, wo du dachtest, oh, geil, Chulinov ist da, macht das
Ja.
Tor.
Genau. Da war man ja noch dann auf Wolke 7, hat man ja noch gedacht, man dreht das Spiel jetzt. Und dann hast du ja verloren gehabt.
Ja.
Nee, aber da hat er ja quasi, ja, hat er das Spiel da quasi nochmal in eine andere Richtung lenken können, auch wenn es am Ende dann 4-1 ausgegangen ist. Aber so ein Chulinov hat immer mal wieder Momente, wo ein Spiel entschieden wird. Was er auch in Karaman macht und hat er auch 2 Situationen in diesem Spiel gehabt und deswegen, also schlechter als eine 4 kann man da gar nicht gehen. Deswegen, also ja, ist glaube ich eine faire Note. Schreibt mal eure Noten in die Kommentare und ja, letztendlich, wir können noch mal ganz kurz über das ganze Spiel sprechen.
Oder warte, stopp, bevor wir
Ich
das
glaube,
machen, lass mal nochmal kurz vielleicht Gerards
ja.
eine Note geben, damit wir das vielleicht auch nochmal kurz
Ja.
abhaken und dann über das ganze Spiel.
Ja, also ich würde sagen, System umgestellt. Ist halt auch die Sache, was man aus diesem Team rausholen kann. Ich würde
Ja.
sagen, schon fast eine 2, also
Bin ich bei dir? Also
passendes System.
ja. Ich
Ja.
finde, er hat halt Kritikfähigkeit gezeigt in dem Spiel. Also, dass er halt auch auf jeden Fall was umgestellt hat, sich jetzt nicht einfach ergibt mit seiner Raute. Wenn wir die Raute gesehen hätten, sage ich ganz ehrlich, auch wenn wir unentschieden oder so gespielt hätten mit der Raute, hätte ich ihm eine 5 gegeben oder noch schlimmer. Aber er hat das System umgestellt. Man hat gesehen, dass die Spieler, die er aufgestellt hat, auch den Willen hatten, das Spiel zu gewinnen. Also, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Baumgartel,
Ja.
Kaminski waren gute Entscheidungen von ihm, obwohl damit keiner vor dem Spiel gerechnet hätte. Die Umstellung ohne Terodde zu spielen war eine gute Entscheidung. Also, ich bin da bei dir. Also, ich kann ihm jetzt keine schlechtere Note als eine 2 geben. Bin ich dabei.
Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir mal zum Spiel, muss ich sagen, wir haben nach vorne echt wenig gemacht. Also, wir haben jetzt das Spiel gewonnen wegen dem Elfmeter. Wen hat da auch hier und da eine Chance, ne, wo der Kalla schon mal auf der Linie rettet, hätte auch vielleicht mit Pech. So, die kriegen vielleicht auch den einen Elfmeter, wo der, wer war das? Baumgartel hält den Spieler fest. Wer war das? Baumgartel, ne?
Boah, du meinst jetzt die ganz entscheidende Situation am Ende, wo sich der Stürmer von denen nochmal so aufgeregt hat, ne? Der Riese.
Genau. Wer hat den
Boah,
festgehalten? War das Baumgartel oder Kaminski, irgendein Verteidiger von uns.
Ich glaube, es war sogar Kalasch, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig.
Ja, ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, aber war für mich auch eher kein Foul. Und bei Karaman war es für mich eher Foul. Also, ja. Aber man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, oder das wäre so typisch Schalke gewesen, wenn das von Karaman nicht oder von Chulinov nicht gepfiffen worden ist und wenn die dann am Ende den Elfmeter kriegen. Plus, sie hatten noch die eine Situation, wo die auf der Linie geklärt haben. Normalerweise gehst du da mit einem Unentschieden raus. Ja. Das wäre fair gewesen. Und ich muss sagen, beide Mannschaften jetzt vom Spielerischen, wir haben ja hier den Idrissi zum Beispiel genannt, wo vorne gar nichts ging. Brunner ist ausgefallen, die rechte Seite bei uns. Ovejan hat auch nichts nach vorne so richtig hinbekommen. Wir haben auch Karaman und Chulinov besprochen, die nicht so die Momente hatten. So. Also bei uns ist eigentlich die Offensive fast komplett ausgefallen. So, da ist ja fast nichts passiert. Und wir spielen immer noch gegen Wien Wiesbaden. Ne? Jetzt lass das mal gegen ein Spitzenteam spielen. Eieiei, also mit dem Kader so da genug Tore zu schießen gerade, ist echt schwer. Wir haben ja auch in den letzten drei Spielen nur 2 Tore gemacht. Jeweils zwar 2 Siege aus den letzten 3 Spielen, aber jeweils 1-0 gerade so und gezittert gegen 2 Aufsteiger.
Aber ich muss sagen, das ist mir zum Beispiel lieber, als wenn wir jetzt die ganze Zeit ein Spiel 4-1 verlieren, dann das nächste Spiel, weiß ich nicht, ein Unentschieden mit 1-1 rausholen und das nächste Spiel wieder 3-0 aufs Maul kriegen und dann wieder ein Spiel vielleicht mal glücklich 3-2 gewinnen oder sowas. Also es ist mir auf jeden Fall lieber, wenn wir jetzt mal den Fokus darauf setzen, weniger Gegentore zu kassieren, weil du kannst nicht jedes Spiel 4 Tore schießen, das funktioniert nicht und das hat man ja auch gesehen. Deswegen finde ich, was das angeht, ist es schon prinzipiell richtig, auch auf die Defensive zu achten und da jetzt auch diese Umstellung gemacht zu haben, war, finde ich, trotzdem richtig, auch wenn du vollkommen recht hast. Ich finde, wir haben prinzipiell gar nicht so schlecht nach vorne gespielt, weil ich habe ja auch schon gesagt, die Kombination fand ich tatsächlich sogar eine der besseren Spiele. Von den Kombinationen her, die wir gespielt haben, war das wirklich in Ordnung. Nur was wirklich das große Problem von uns war, waren die zwingenden Pässe, die zwingenden Aktionen nach vorne. Letzter Pass, vorletzter Pass, Abschluss. Die drei Aktionen haben mir gefehlt.
Man kann sagen, gutes Aufbauspiel nach vorne. Ja. Wir haben den Ball gut nach vorne gebracht. Und dann aber im letzten Drittel quasi der letzte und vorletzte Pass, das hat nicht gestimmt. Genau. Und auch da vielleicht die Dribblings und so weiter, da diese entscheidenden Momente, die haben wir uns eigentlich immer verzockt. Irgendwie ist der Ball nicht angekommen, Dribbling ist gescheitert oder, auf jeden Fall. Aber das zeigt für mich einfach, dass so, wenn wir gerade gegen einen Aussteiger so ein 1-0 schaffen, dass das wirklich dieses Zittern bis zum letzten Schluss sein wird.
Ja.
Und dass vielleicht da die Fünferkette auch dann tatsächlich auch die beste Wahl ist, weil man dann vielleicht auch mal gegen einen St. Pauli 0-0 rausholt, ne? Oder wie jetzt Rostock irgendwie gewinnt, oder was heißt gewinnt, die spielen 2-2 gegen den HSV, wenn die da so mauern und dann vielleicht ein paar Standardsituationen irgendwie dann da noch Punkte holen. Und das muss auch irgendwie jetzt unser Ziel sein, ne? Da irgendwie in jedem Spiel irgendwo einen Punkt mal mitzunehmen, einen Dreier mal zu holen. Heimstark sind wir ja. Aber in den Auswärtsspielen brauchen wir mehr Sicherheit, eine kompaktere Mannschaft und da hilft vielleicht diese Dreierkette. Okay, dann lass mal vielleicht das Spiel abhaken und so auf die Tabelle kommen. Man muss sagen, ist tatsächlich dann doch ein guter Spieltag für uns gewesen. Denn Magdeburg hat verloren gegen Hertha. Rostock hat nur unentschieden gespielt. Das hört sich jetzt erstmal schlecht an gegen HSV, aber wir haben jetzt Boden gut gemacht auf Rostock. Dann hat jetzt auch heute, nehmen wir auf, am Sonntag, morgen wird der Podcast kommen, also am Montag, also für euch gestern, Nürnberg hat ein Unentschieden gegen Lautern gespielt, die ja den Trainer gewechselt haben. Und Osnabrück hat gegen Elversberg verloren, Braunschweig gegen Pauli verloren. Also alle Mannschaften von unten drinne haben nicht gewonnen. Dementsprechend haben wir jetzt zum Relegationsplatz 4 Punkte und werden im nächsten Spieltag auf keinen Fall auf einen Abstiegsplatz landen. Haben auch da die große Möglichkeit, nochmal einen richtigen Big Point im Abstiegskampf zu sammeln gegen Magdeburg, die auch unten mit dabei sind, die wir im Prinzip überholen können und dann komplett mit unten reinziehen können. Und haben jetzt echt nach dem Spieltag eine viel, viel bessere Situation, wo wir nach der Niederlage gegen Kiel wieder fassungslos einfach dastand nach dieser Leistung.
Ne? Ja, und was das angeht, muss man auch mal sagen, vielleicht auch ganz gut, einfach so als, ja, nur als fürs Gefühl, dass Kiel halt jetzt das Spiel auch noch einfach 4-0 gewonnen hat und gegen uns nur 1-0. Aber man muss ja trotzdem sagen, es macht es jetzt nicht besser. Also das letzte Spiel haben wir nicht kritisiert wegen dem Ergebnis, sondern kritisiert von der Spielweise her, von generell, was wir als Leistung verkaufen wollten. Darum ging es uns primär und nicht darum, dass wir halt 1-0 gegen Kiel verloren haben. Das kann passieren, wenn man halt ungefähr so gespielt hätte wie gegen Wiesbaden. Oder eigentlich sogar besser, muss man da eigentlich sogar nochmal sagen. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber einfach so 1-0 gegen Kiel zu verlieren, war halt einfach nichts. Und deswegen aber trotzdem gut zu sehen, dass sie gegen Paderborn dann einfach mal locker ein 4-0 holen. Und ja, das hilft natürlich auch, tut auch gut, da jetzt sich nicht komplett schlecht zu fühlen, wenn man 1-0 gegen Kiel verloren hat. Und ja, was das angeht, ist es natürlich super. Und da muss man auch nochmal sagen, gegen Wiesbaden waren auch Big Points, weil wir sind jetzt ein Punkt hinter Wiesbaden. Die haben wir auch jetzt quasi schon damit so ein bisschen reingezogen.
Voll.
Ja. Also es waren
das war auf jeden ein richtig Fall, wichtiger Sieg, ja.
Genau, das waren sehr entscheidende Spiele jetzt. Und Magdeburg wird genauso wichtig. Wenn wir gegen Magdeburg gewinnen, hast du gerade gesagt, haben wir 2 Punkte mehr als die. Tordifferenz ist Magdeburg weiterhin besser, aber 2 Punkte muss man auch erstmal dann wiederholen. Dann haben wir Magdeburg im Abstiegskampf drin, Wiesbaden im Abstiegskampf und haben halt noch die Vereine, die sowieso schon unter uns sind. Und wir haben halt sogar die Möglichkeit, theoretisch dann eben Platz 12 einzunehmen, wenn Wiesbaden auch nicht gewinnen sollte. Und dann sind wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen sicherer, können auch ein bisschen aufatmen. Würde auch, glaube ich, allen Menschen in Gelsenkirchen sehr gut tun, wenn das eben passieren würde. Und ja, da müssen wir jetzt natürlich hoffen, dass wir die Leistung bestätigen können und im Optimalfall sogar noch mal ein bisschen ausbauen, was die Offensive angeht, weil die Defensive war ja wirklich in Ordnung.
Ja, und wenn man sich den nächsten Spieltag anguckt, da spielen viele Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gegen die untere Tabellenhälfte. Also Wien spielt beispielsweise gegen Paderborn. Ja, die haben jetzt 4-0 verloren, aber an einem guten Tag sind die auch richtig offensiv stark und können da einiges holen. Braunschweig spielt beispielsweise gegen Hertha. Hertha ist gerade auch gut drauf, haben 2 Siege geholt. Da kann man auch vielleicht was erwarten. Karlsruhe spielt gegen Lautern, Hannover gegen Osnabrück, Düsseldorf gegen Hansa. Also da haben die Mannschaften unten auf jeden Fall gute Gegner. Und wenn du da einen Dreier holst und die eine oder andere Mannschaft wird dann da wahrscheinlich verlieren, dann hast du da auch wieder Polster und Boden gut. Und dann kriegen wir ja auch dann die guten Mannschaften und dann wird es wieder schwieriger mit der Punktausbeute. Umso wichtiger wäre es da, in diese Partien dann mit ein bisschen Luft reinzugehen. Ich glaube, Osnabrück verabschiedet sich jetzt auch komplett, glaube ich. War ja auch schon die ganze Zeit so, aber der Platz 18 ist, glaube ich, schon quasi belegt. Und dann geht es eigentlich für uns noch darum, eine Mannschaft auf jeden Fall hinter uns zu lassen, neben Osnabrück. Dann hätten wir es auf jeden Fall mit der Relegation in der eigenen Hand. Und dann irgendeine zweite Mannschaft noch zu finden, die wir hinter uns lassen können. Und sieht ja dann schon deutlich besser aus. Was mir so ein bisschen Kopfschmerzen macht, ist Braunschweig, dass die jetzt so gut drauf sind. Die sind eigentlich immer gut dafür, einen Dreier zu holen. Und Lautern mit dem Trainerwechsel, weil der Funkel ist schon echt ein guter Feuerwehrmann und der hat schon einiges so bewirkt, wo man gedacht hat, vorher, die sind schon weg und das ist eine Mannschaft, die bringt nichts. Ich kann mich noch erinnern, damals Düsseldorf, mit denen auch aufgestiegen und in der Bundesliga richtig für Furore gesorgt. Da hat Rama noch bei Düsseldorf gespielt und hat uns auf Schalke weggeschossen, so quasi. Ja, das ist auch auf jeden Fall was wir im Auge behalten müssen. Ich hoffe dann, dass vielleicht Wehen, muss die noch irgendwie ein bisschen einbrechen. Und ja, ansonsten müssen wir halt gucken, Rostock irgendwie. Also einen von Rostock, Wehen und dann hoffen, dass Braunschweig und Lautern nicht ganz so viel punkten. Dann können wir das irgendwie packen. So wie ist so deine Einschätzung, wäre es so gefährlich im Abstiegskampf?
Also ich bin da voll bei dir. Also ich glaube, der Funkel-Trainerwechsel ist für Lautern wirklich das Beste, was aktuell passieren konnte, weil man muss ja wirklich sagen, Gramotzes, das Einzige, was er hinbekommen hat, war ein Pokalsieg und gegen uns natürlich wieder zu gewinnen. Dann auch noch so demütigend gegen uns. Ja, aber ansonsten, ich halte Funkel auch für einen sehr guten Feuerwehrmann und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kaiserslautern absteigt. Ich glaube, im Optimalfall für uns wäre es sogar noch, wenn Lautern irgendwie den 16. holt. Aber ich glaube, 17. werden sie, denke ich, auf keinen Fall werden. Auch mit dem Kader, mit Funkel, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, Platz 17 wird sich dann entscheiden zwischen Hansa, Braunschweig mal gucken. Wenn sie weiter so machen, eher nicht. Vielleicht Wiesbaden und ich hoffe halt nicht zwischen uns, dass wir jetzt wirklich das nächste Spiel gegen Magdeburg gewinnen und dann aufatmen können, weil ich glaube, wenn wir gegen Magdeburg gewinnen, sieht sehr gut aus für uns. Also ich glaube, dann können wir uns wirklich im Laufe der nächsten Spiele da unten draus befreien. Kann mir dann nicht vorstellen, dass es auf jeden Fall Platz 17 wird. Und bei Lautern
Dann
kann ich
hast du auch
mir.
fast 30 Punkte mit 29 Punkten, ne?
Ja.
Da sind nicht mehr so viele Dreier, die man holen muss. Und du spielst ja auch gegen Ende der Saison auch noch mal gegen viele Mannschaften, also wie
Osnabrück hast du
Rostock und
nochmal,
so.
das ist auf jeden Fall sehr gut.
Ja,
Also da sind noch einige Gegner dabei, wo du
voll.
was holen kannst. Und ja, also Magdeburg ist wirklich ein sehr wegweisendes Spiel. Ist halt
Ja,
auch wieder so
voll.
ein Spiel, wo auswärts, es wird halt wieder. Ja, es wäre einfach extrem wichtig. Dann auch der zweite Sieg in Folge wäre einfach wieder gut zum Aufatmen,
Ja.
auswärts Punkte zu holen, weil in der Heimtabelle sieht es gar nicht so schlecht aus für uns eigentlich. Da sind wir, glaube ich, obere Tabellenhälfte, sogar relativ eindeutig obere Tabellenhälfte, aber bei auswärts, also, das ist wirklich, dass unsere Fans immer so weit reisen und dann so eine Scheiße da geliefert bekommen, ist wirklich Wahnsinn. Also wir sind, in der Auswärtstabelle haben wir 7 Punkte, in der Heimtabelle haben wir 19 Punkte. Also es ist ein Riesenunterschied, wirklich Wahnsinn. Ja, also das ist, also wie kannst du denn bitte auswärts als Schalke 04 nur 2 Siege und ein Unentschieden holen und 8 Niederlagen? Also das verstehe ich wirklich
Ja.
nicht. Also da muss man wirklich mal hinterfragen, die Spieler, wie die so wenig Bock haben können, wenn die auswärts da im anderen Stadion sind und man nicht von 60.000 Mann angefeuert werden, sondern aber immer noch von 5.000 Mann. Ja, aber ich hoffe einfach mal, gegen Magdeburg wird es jetzt besser bei einem Auswärtsspiel mal. Wenn wir den Sieg da einfahren, dann sieht es wirklich gut aus für uns, finde ich.
Wir gehen ja gleich schon mal auf Magdeburg zu. Dann lass uns jetzt noch mal das Thema mit dem
Ja.
DFL aufmachen. Da ist ja, gab es ja die Abstimmung mit dem, also pro Investor, wo ja dann diese, wo übrigens Schalke pro gestimmt hat, was ich gar nicht nachvollziehen kann, da können wir auch kurz drüber sprechen. Und da gab es ja wohl die Debatte, dass Kind als Geschäftsführer von Hannover so gestimmt hat, dass er gegen den Verein gestimmt hat, was man nicht machen darf und deswegen soll es eine neue Abstimmung geben? So ist, glaube ich, der Gedankengang, weshalb viele jetzt auf eine Neuabstimmung pochen. Und dann gab es wohl Banner, oder es gab Banner beim Heimspiel, wo auch gezeigt, wo auch zum ersten Mal der Aufsichtsrat und der Vorstand kritisiert worden ist. Das gab es ja bisher noch nie. Da waren ja gerade die Ultras immer pro Eva und jetzt gab es zum ersten Mal Kritik auch aus der Kurve. Und der Thielmann hat sich wohl auch schon geäußert, dass Schalke da zustimmt zu einem Neuwahl, dass die sich quasi den Ultras fügen. Aber dass der Standpunkt von Schalke gleich bleiben soll, also pro Investor. Und ja, lass uns doch mal da diskutieren. Also erstmal so die Situation. Ultras äußern zum ersten Mal Kritik, dann merkt man schon, wie schnell so der Vorstand quasi da gegen handelt oder dafür handelt halt. Und die Stimme von Schalke, dass die dafür stimmen. So, was ist da deine Einschätzung?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde es einen sehr cleveren Zeitpunkt, an dem die sowas dann natürlich wieder raushauen als Tweet. Also die Stimmung von Schalke war endlich mal wieder relativ gut, bisschen aufatmend, haben halt den Sieg geholt und dann kommt da halt ein paar Stunden später dieses Statement, wo du dir einerseits erstmal denkst, okay, das steht, wir sind pro Neuwahl, wir finden auch, man müsste nochmal neu wählen und dann kommt da halt nochmal ein größerer Absatz zu, dass man die Meinung nicht ändert, also ist für mich nicht nachvollziehbar, weil einfach, also Schalke ist so dermaßen von den Fans her nicht dafür, dass ein Investoreinstieg stattfindet und das dann einfach so sich darüber hinwegzusetzen bei einem eingetragenen Verein ist, also dass sowas überhaupt möglich ist, finde ich wirklich wahnsinnig. Das ist halt einfach unfassbar, muss ich wirklich sagen, und das auch noch nach so einem Spiel rauszuhauen, finde ich ganz, ganz fragwürdig und ich bin da auch ganz klar der Meinung, dass man das auf jeden Fall nicht vertreten kann, dass die Verantwortlichen von Schalke einfach so sich darüber hinwegsetzen, was die Fans eigentlich wirklich wollen und einfach der Meinung sind, dass die halt machen, worauf sie Bock haben. So, das finde ich ganz, ganz fragwürdig Und ja, was ist deine Meinung?
Ich muss sagen, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass wir einfach zustimmen, dass da ein Investor reinkommt, wo wir überhaupt null von profitieren.
Das ist nochmal das
Ne?
Nächste,
Das
ja.
ist
Das ist wirklich komplett dumm.
das, was mich am meisten aufregt. Dass Schalke einfach sagt, okay, mit dem Status quo sind wir zufrieden und die ganzen dummen Pläne, die die DFL da gemacht hat mit der Videoplattform und was auch immer, was für mich einfach nur purer Schwachsinn ist, wo möglicherweise werden da auch mehr Erlöse kommen für die Vereine, aber bevor man irgendwas vergrößern sollte an TV-Gelder oder irgendwas an Erlösen vergrößern sollte, müsste das Ziel von Schalke 04 sein, erstmal irgendwo eine Gerechtigkeit in diese TV-Vermarktung
Ja,
reinzubekommen.
da gab es sogar auch einen
Das
Absatz
Qua
zu, muss man auch nochmal sagen. Das haben die sogar auch kurz erwähnt dort im Statement. Da stand auch kurz was von ungerechte TV-Gelderverteilung. Das haben sie auf jeden Fall auch dort erwähnt. Aber
Ja,
ich trotzdem nicht
aber
nachvollziehbar.
du stimmst ja
Ja,
trotzdem dafür,
gar keinen
so.
Sinn. Wirklich nicht.
Du musst, die sagen ja, wir hoffen so, aber vom Hoffen bekommst du nichts. Du musst erstmal die Leute dazu bringen, dass man sagt, okay, wenn du meine Stimme haben willst, dann brauchen wir jetzt ein Konzept, wie wir die TV-Gelder fairer verteilen. Wir sind der zweitgrößte Verein in Deutschland. Wir haben in der zweiten Liga vom TV her eine bessere Quote wie in der Bundesliga Augsburg gegen, weiß ich nicht, Hoffenheim oder sowas. Ne? Und haben das Stadion voll. Und haben die ganzen Gästestadion machen wir voll. So. Unser Verein tut dem deutschen Fußball so viel Gutes, ne, der DFL so viel Gutes. Und wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Geld da kriegen, dass wir da irgendwie in der TV-Geldtabelle auf Platz 25 abrutschen, weil wir jetzt zwei, drei Plätze verlieren in der Liga, müssen gucken, dass wir irgendwie noch auf drei Plätze uns verbessern, damit wir da ein bisschen mehr Millionen kriegen. Das ist einfach nur ein kompletter Schwachsinn.
Ja.
Und das, was Schalke 04 einfach dem deutschen Fußball gibt, ne, das passt nicht zusammen,
Auch an Storylines, an
wie
News,
wir
die,
bezahlt
ja, auch
werden.
an Storylines und News, die über uns verbreitet werden, ist halt so viel Aufmerksamkeit sowohl für den Fußball als solches, für die Bundesliga, für die zweite Bundesliga. Das war also wirklich, was an Schalke berichtet wird, was du auch als wirklich Typ, der keine Ahnung von Fußball hat, immer mitbekommst über Schalke. Bringt dich ja auch dazu, dich für Fußball immer weiter zu interessieren und dann vielleicht auch mal ein Fußballspiel anzumachen. Was das angeht, macht es wirklich überhaupt gar keinen Sinn, dass so ein Verein wie RB, ich weiß nicht wie viel, aber die kriegen dermaßen viel mehr TV-Gelder als wir, obwohl niemand sich dafür interessiert, wenn die gegen Hoffenheim spielen oder gegen, selbst wenn die gegen, weiß nicht, gegen Wolfsburg oder gegen irgendeine andere Mannschaft, die weit oben spielen würde, spielen, interessiert es keine Sau. Niemand guckt sich dieses Spiel an.
Ich
Schalke
bin
hat
ja auch
dreimal so viele
dafür, dass
TV-Zuschauer.
man sagt, okay, wenn die Mannschaften, die besser spielen, die kriegen vielleicht etwas mehr Geld. Da muss man aber auch erstmal aufpassen, dass die Schere nicht so weit
Ja.
auseinander geht, dass da die Vereine einen Wettbewerbsvorteil kriegen über die Jahre, ne? Dass du
Das ist
quasi
ja schon der
in eine
Fall aktuell.
Monopolstellung irgendwie, ja, ist ja auch so, ne? Guck mal, und die Sache ist, neben diesem sportlichen Anreiz kriegen diese Vereine ja wie so ein RB oder so, die kriegen ja so viel noch reingepumpt von RB, von diesen Strukturen, dass die einfach in Österreich noch einen Partnerverein haben, in Brasilien, in Afrika, wo auch immer, auch ein ganz anderes Netzwerk zur Verfügung haben. Die haben da so einen Wettbewerbsvorteil und darauf noch kriegen die TV-Gelder, die in so einer Schere so weit auseinander driften, dass wenn du jetzt zum Beispiel als Schalke 04 das zweite Jahr in den letzten 5 Jahren in der zweiten Liga bist, dass du da irgendwie auf Platz 22, 23, 24, 25, was auch immer rutscht, das ist einfach nicht vertretbar und dass die dann einfach sagen, wir bleiben bei dem Standpunkt, das ergibt für mich keinen Sinn. Wo ist der Sinn? Wo ist das Pro für Schalke? Was tut diese ganze Investorendeal, was hat Schalke davon? Überhaupt nichts. Wir werden noch weiter diese Schere haben, wir werden uns noch weiter davon distanzieren. Mit dem Kopf darfst du nicht mehr sein in der Top 5 der Liga, in der Bundesliga. Darfst du vom Kopf her nicht mehr sein. Bis du dahin bist, da muss so viel passieren, dass du da wieder hinkommst. gerade in Bochum oder so, die sind so viel besser aufgestellt wegen auch diesen TV-Geldern, bis wir uns jetzt in dieser 5-Jahres-Wertung erstmal wieder rauskämpfen mit 2 Jahren Bundesliga, wenn wir aufsteigen. Wir sind ja eigentlich ein drittes Jahr sogar schon zweite Liga. Da musst du auch nochmal 5 Jahre dazu rechnen, so bis du dann wieder wettbewerbsfähig bist, auch vom TV-Geld. Bei aller Liebe, ich begreife es nicht. Und ja, und dann, dass die dann bei den Ultras, dass sie sich dann da quasi zu dieser Neuabstimmung, ist für mich einfach nur um, da, ja, ist für mich so heiße Luft, so, wir machen halt eine Neuabstimmung, aber bleiben, stimmen gleich ab, so, das ist für mich so, einfach nur den, um da zu gefallen, stimmen die dann quasi ab, die haben sich da so von den Ultras so mal erpressen lassen, oder wenn man das, die wollen denen halt gefallen, aber im Endeffekt ist das für mich nur so heiße Luft. Das ist. Bringt. Also,
wieso bist du für eine Neuabstimmung? Das ist einfach
Alibi. Alibi, genau, ja. Alibi. So. Das ist Schwachsinn. So. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Verstehe ich auch die ganze Zeit schon nicht bei Schalke. Immer auch so auf Vorstandsebene und so weiter und so fort. Du hast immer diese Leute da auf Schalke, wo so ein Riesenverein ist, seit Jahren schon, die dann immer sich so unterbuttern lassen, die dann sagen, wenn mal ein Schiri so ein richtiges Scheißspiel abgeliefert hat, wo voll viele Fehlentscheidungen gegen uns waren, am Schiri liegt's nicht. Immer, immer so Hauptsache nicht anecken. So.
Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, es ist bei uns eine Mischung zwischen absoluter Selbstüberschätzung. Also die denken halt wirklich, wir steigen innerhalb der nächsten 5 Jahre auf und sind wieder auf europäischen Plätzen. Ich weiß nicht, wo der Gedanke herkommt. Heilige Scheiße, das wird auf gar keinen Fall passieren. Dann haben wir als zweiten Punkt neben der Selbstüberschätzung einfach noch unter Wert verkaufen. Wirklich, wir verkaufen uns ja, so dermaßen unter Wert. Wir tun wirklich so, als ob wir die kleinsten, ihr könnt euch denken, welches Wort ich sagen, bei aller Zeiten haben wirklich, wir tun wirklich so, als wären wir irgendein Kreisliga-Verein und der FC Bayern München gleichzeitig. So, ich verstehe das nicht. Wir denken vom Mindset her, okay, wir werden bald wieder dort spielen, wo der FC Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig und sonst wer sind. Auf den Plätzen werden wir uns bewegen. Aber gleichzeitig tun wir so, als ob wir überhaupt gar kein Anrecht hätten, irgendwie mal was zu kritisieren oder irgendwie mal eine andere Meinung zu haben als andere, und lassen uns dann immer schön von allen anderen manipulieren und irgendwie. Also wir machen unsere Arbeit einfach nicht richtig. Das ist einfach das große Problem. Das ist auch schon das große Problem mit den Sponsoren gewesen, dass wir da einfach denken, ja, wird schon irgendein Verein hat schon bestimmt Bock auf uns. So. Also das, was ist das für eine Arbeit, die da geleistet wird? Ich verstehe das wirklich nicht.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal den Punkt DFL. Also von uns auf jeden Fall deutliche Worte. Und kommen wir auch mal zu einem Konflikt, der durch die Medien geht, und das ist halt der Trainer Gerrards und Wilmots, beziehungsweise Wilmots und Heschemann. Da gab es ja zuvor so einen Plan, den die dem Gerrards quasi auferlegt haben, womit er quasi aufstellen sollte. Dann hat Gerrards sich auf der PK auch nach Fragen von Journalisten, wir sind jetzt hier nicht irgendwas, greifen wir hier auf, was so irgendeine Zeitung mal geschrieben hat. Nee, das wurde sogar auf der PK, wurde darüber diskutiert, über die ganzen Punkte. Und da war die Antwort von Gerrards im Prinzip, es geht halt um diesen Plan von Wilmots und Heschemann, wie wir da rauskommen. Gerrards hat gesagt, ja, der redet halt viel mit denen über Fußball, aber letztendlich ist er der Trainer und trifft die Entscheidung. Und bei den Entscheidungen finde ich tatsächlich interessant, da mal drüber zu sprechen, weil da waren ja viele Punkte in diesem Plan, die der Gerrards jetzt sehr anders gelöst hat. Und was ich auch interessant fand, ist, der zum Beispiel jetzt, wo in den Medien bekannt geworden ist, dass der Van der Sar zum Beispiel nach der 60. Minute im Regionalligaspiel ausgewechselt werden musste auf Befehl des Cheftrainers, weil er eine Option fürs Spiel ist, war er, ich fand, auf der PK schon sehr, sehr genervt oder auch angefressen, dass das rausgekommen ist scheinbar. Und hat den dann gar nicht mehr im Spielerkader nominiert. Was ja komplett gegen diesen Plan einfach stimmt, den der mit dem Spieler hatte. Ich glaube, der Gerrards trifft jetzt wirklich auch Entscheidungen, um auch seine Position irgendwie zu stärken. So kommt es mir rüber. Also auch einen Terodde auf der Bank zu lassen, wo der Heschemann den, glaube ich, schon mal erwähnt hat beim Düsseldorf-Spiel, dass er den nicht so einwechseln darf. Kurz vor Schluss gab es, glaube ich, so eine Diskussion.
Dass
Dann
es
gab es ja
respektlos
auch
wäre, genau, ja.
von Heschemann und Wilmots gab es ja die Bitte auf Terodde jedes Spiel komplett zu setzen, weil der ja quasi einer der Aufstiegshelden ist und man bei ihm glaubt, dass er immer Spiele entscheiden kann, quasi, dass er einer der wenigen Spieler ist. Chulinov war ja auch so, aber den hat er eingesetzt. Und ein Grund war zum Beispiel, sich auch auf eine Aufstellung festzulegen. Da direkt eine neue Taktik rausgeholt. Aber hat schon viele Punkte, die dann da so gegen diesen Plan sprechen, den die da in den Medien aufgestellt haben. Man weiß ja auch gar nicht, ob es diesen Plan gab, aber wenn es den so gab, dann hat der Trainer auf jeden Fall sehr, sehr viel anders gemacht.
Ja, definitiv. Also ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass da so ein bisschen Sturheit einfach dabei ist. Also auch wenn man ein bisschen zeigen will, ich bin hier der Trainer, ich treffe die Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie das Tischtuch zwischen Hechelmann, Wilmots und Gerhard komplett zerschnitten ist oder so. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich glaube, Gerhard will auch einfach nach außen hin einfach zeigen, nein, ich lasse mich hier nicht reinreden, ich bin der Trainer, ich bin derjenige, der hier entscheidet, wer spielt, ich bin derjenige, der entscheidet, wer ausgewechselt wird. Und ich finde auch, das ist prinzipiell das richtige Signal, solange er halt auch wirklich jetzt keine dummen Entscheidungen trifft und sagt, okay, ja, also nur weil ich jetzt zeigen will, dass ich der Trainer bin, keine Ahnung, stelle ich jetzt den Müller im Sturm auf oder so. Wenn er jetzt sowas machen würde, wäre es schwachsinnig.
Ja.
Aber solche Entscheidungen zu treffen, wenn er auch wirklich der Meinung ist, okay, Terodde ist es aktuell nicht, was man auch wirklich sagen muss, vertretbare Entscheidung, weil er hat halt aktuell wirklich keine Gründe dafür geliefert zu spielen. Auch im Spielsystem hat es einfach nicht gepasst. Dann ist das wirklich etwas, was man auf jeden Fall machen kann. Weil seine Position als Trainer auch nochmal zu stärken, ist nach außen hin, auf Schalke ist es sehr wichtig, weil sonst hast du einfach sehr viele Leute schnell gegen dich. Merkt man ja auch, dass wir da auch teilweise sehr in die Kritik gegangen sind, aber finde ich weiterhin zu Recht, weil er wirklich da teilweise nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen hat. Und ja, trotzdem muss ich sagen, ich finde es vertretbar, dass er das so gelöst hat, dass er da Terodde auf die Bank gemacht hat. Fand das so, das ist ein bisschen schade, weil der hätte, denke ich, nicht schlechter gespielt als in
Das wäre auch
Bona.
so das Einzige, was ich sehe.
Ja.
Und halt Drexler ist für mich so ein Geheimnis, warum der nicht spielt. Ich weiß es nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Aber
Also.
ich meine, er hat es ja so begründet, dass er mit ihm nicht zufrieden ist, dass er sich mehr erhofft von
Ja.
ihm. Aber also ich sehe die Trainingsleistungen von ihm nicht, keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Drexler jemand ist, der die Situation nicht annimmt, der nicht alles dafür geben würde, dass wir dann auf dem Platz auch wirklich das Maximum rausholen. Er soll auch der heimliche Kapitän sein in der Kabine. Ich kann es mir nicht so ganz erklären,
Ich
ehrlich
denke
gesagt.
mir, wie wird es noch schlechter sein wie Tempelmann? Und der ist ja später auf der gleichen
Ja,
Position, ne?
keine
Also,
Ahnung.
wenn der Tempelmann es in den Kader schafft und er nicht, aber bald ist ja der Ouedraogo hoffentlich wieder fit, dann stellt sich, glaube ich, die Frage gar nicht mehr. Genau, ja, bin ich auch. Also, von mir auch abschließende Worte zu dem Thema. Gerrards muss als Trainer einfach, wenn er Trainer bleiben will und muss da einfach seine Entscheidung
Ja.
treffen, darf sich auch nichts. Wilmots ist ja auch, glaube ich, eher so jemand, der so schon jemand ist, der Führung übernimmt, schon jemand ist, der auch nach vorne geht. Aber da muss der Gerrards gegenhalten, sonst wird er da aufgefressen. Und man sieht es ja auch an den Medien, wie viel dann da berichtet wird, wie viel da rauskommt und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, das war auf jeden Fall richtig entschieden. Van der Sar war so die einzige Sache, die ich schade fand. Ich finde es aber auch da. Ist das schon okay, wenn wirklich der vielleicht, ich weiß nicht, über wem das rausgekommen ist, dass der da die 60 Minuten nur spielen sollte, aber wenn das vielleicht er selber irgendwie, weiß ich nicht, Freunden erzählt hat, ja, ich bin bald im Spieltagskader oder vielleicht in der Aufstellung drinne, das kommt dann so an die Medien, dann ist das halt auch sehr unprofessionell und dann ist das auch gerechtfertigt, wenn er den da nicht mitnimmt, zumal er ja auch aus der U23 kommt und da noch deutlich professioneller sein sollte, um dann quasi
Ist
reinzukommen in
natürlich
die
Spekulation
Profimannschaft.
jetzt, ne? Also wir wissen es natürlich nicht, was da passiert ist,
Ja.
aber wenn es so wäre, dann wäre es natürlich auch irgendwo zu Recht. Wäre natürlich auch ein
Ja, ich finde
Grund, den
halt.
man verargumentieren könnte, dann zu sagen, ey Junge, also ich wollte das ermöglichen, aber sowas geht halt nicht, das kannst du nicht nach außen bringen. Dann wäre es auf jeden Fall ein Grund, das einfach nur so zu machen, aus Trotz, weil es irgendwie rausgekommen ist, wenn er nicht weiß, von wem das kam. Ich meine, das kann man ja schon irgendwie rausfinden. Ich denke mal, das wird auch irgendein Medienvertreter gewesen sein, der das dann rausgefunden hat. Finde ich trotzdem fragwürdig. Ich finde trotzdem, kannst du Van der Sloot spielen lassen, aber wenn er es wirklich selber gewesen sein sollte, was Spekulation ist, dann könnte ich zum Beispiel schon eher nachvollziehen, dass man dann sagt,
Ja, ich finde solche Informationen schon sehr, sehr schwierig. Zumal das ja auch den Gegner so verwirren soll, ne? Wenn der Gegner so jetzt nicht auf einen Thunderstorm eingestellt
Oder
ist
es
und
war
dann auf beiden
Taktik und er hat ihn
Seiten.
extra in der 60. rausgenommen, damit das rauskommt.
Hat er so gesagt, übrigens, gute Story für euch, der soll
Ja,
jetzt im Spieltagskader
kann
stehen.
sein,
Ja,
wer weiß.
keine Ahnung, aber dann, das glaube ich
Nee,
nicht,
glaube ich
sonst
auch
hätte er
nicht.
nicht so reagiert.
Nee.
Okay, dann lassen wir das Thema auch abhaken und kommen wir zum Spiel gegen Magdeburg. Die Wichtigkeit hatten wir eben besprochen. Kurz zum Gegner Magdeburg. Sehr, sehr offensiv starke Mannschaft. Ich finde, der beste Spieler bei denen ist dieser Baris Atik. Der war ja auch gegen uns richtig gut. Und er hat zuletzt immer sehr, sehr enge Ergebnisse gehabt. Wir haben unter anderem auch zuletzt Pauli geschlagen, gegen Holstein Kiel unentschieden geholt. Hertha 3-2 verloren, auch knappes Spiel
Mit der roten
gewesen.
Karte, man muss auch nochmal dazu sagen, also hätte
Obwohl,
auch gut anders ausgehen können, das Spiel.
ja, auch gegen dann davor Braunschweig 1-0 verloren, die auch gut drauf waren, dann wieder gegen Wien auch 1-0 gewonnen. Gegen Düsseldorf, das war schon in der Rückrunde, 2-3 verloren, auch ganz knapp. So Fürth unentschieden, dann hatten die Lautern 4-1 und Osnabrück 2-0. Und dann sind wir schon echt tief in der Hinrunde. Also gerade sehr, sehr stabil. Sehr viele enge Spiele. Glaube ich, sehr, sehr schwer, auch noch auswärts. Hinrunde haben die uns klar besiegt. Da hatten wir die
Da haben wir 4-3
geschlagen, ne?
gewonnen. Ja,
Aber
das war dieses
4-3
knappe
gewonnen,
Spiel.
aber genau, 4-3, ich habe. Aber wir waren ja mehrfach im Rückstand da quasi, ne? Die haben uns
Ja.
auch hergespielt, richtig. Wird sehr, sehr schwierig, oder?
Ja, ist Michi Langer so ein bisschen zum Held geworden, der dann reinkam für
Ja.
Marius Müller, der sich da verletzt hat. Hoffen wir, dass es dieses Mal nicht passiert. Das wäre wirklich sehr bitter. Das ist wirklich das Wichtigste, dass sich da keiner verletzt in dem Spiel. Ich finde auch, also Magdeburg hat wirklich einen ordentlichen Kader, einen sehr guten Trainer, wie ich finde. Also wenn wir Christian Titz als Trainer hätten, würde ich auch nicht meckern. Trotzdem muss man sagen, Gerards ist jetzt aktuell wirklich im Soll. Ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion aufmachen, nur dass es keiner falsch versteht. Genau, und ich finde auch, die haben wirklich sehr gute Spieler. Also Schuler ist zum Beispiel einer, den wir abgegeben hatten, der auch in der ersten
Ja.
Abstiegssaison, die wir jetzt gehabt hatten, ab und zu zum Einsatz kam mit Matthew Hoppe zusammen. Da hat er ja wirklich gar nichts gezeigt, der war wirklich unsichtbar. Auch aufgrund der Situation sicherlich, hat die dann ordentlich zum Aufstieg geschossen. Und auch in der zweiten Liga hat er ja dann schon einige Male guten Saisonstart erwischt. Finde ich wirklich einen ordentlichen Stürmer. Da muss man aufpassen, dass er uns nicht ein paar Dinger reinlegt. Wie du
Ja.
gerade schon gesagt hast, Barış Artık auch sehr guter Spieler bei denen. Überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, der wahrscheinlich sogar irgendwann vielleicht nochmal in der ersten Liga Fuß fassen könnte. Und dann
Er
haben
ist,
die
glaube ich, schon
einfach.
ein bisschen älter auch,
Ja,
oder?
ist er. Aber ist halt, also 29 ist halt trotzdem noch ein,
29,
ist noch ein
ja.
Alter, wo man auf jeden Fall nochmal die
Kann er
Schwelle.
vielleicht im nächsten, ja, kann er auf jeden Fall schaffen. Der Čeka hat ja auch bei uns gespielt.
Genau, Jason Čeka gibt es
Auch
noch. Die haben wirklich einen sehr soliden
interessanter
Kader, finde ich
Mann,
auch. Also die
ja.
haben jetzt, finde ich jetzt, wenn man drauf guckt, haben die jetzt nicht eine Position, die einem ins Auge fällt, wo man sagt, okay, die ist jetzt wirklich sehr schlecht besetzt. So wie jetzt bei uns zum Beispiel Rechtsverteidiger es ist. Die haben einfach einen soliden Kader mit einigen guten Einzelspielern, die mal was rausholen können. Aber dafür haben sie halt weniger vermeintliche Starspieler, wie wir es eigentlich haben. So ein Karaman ist halt einer von der individuellen Qualität, der über jedem bei Magdeburg ist, bis auf Artek vielleicht, der da auch nochmal sehr
Was
gut
ich bei denen
auffällt.
halt finde, ist, die haben so Spieler, die Bock haben, Fußball zu spielen.
Das
So wie der
stimmt.
Trainer auch aufstellen lässt. So. Die haben halt so richtige Baller, so die einfach gerne ins Dribbling gehen, gerne mal zocken, gerne mal nach vorne denken, die direkten Pässe spielen, dann auch schön kombinieren. Also das gefällt mir bei denen schon sehr, sehr
Weißt du,
gut.
was sie vor allem haben? Sie haben die richtigen Spieler für ihr System und für das, was sie spielen wollen, eingekauft. Weil
Ja,
sie haben da
voll.
halt, also du merkst halt wirklich bei Magdeburg, jeder Spieler kann was am Ball, jeder Spieler weiß, was er zu
Ja.
tun hat, wie die Abläufe von Titz gewünscht sind und dass sie halt einfach einen richtig coolen Offensivfußball jetzt mal da zustande bekommen. Und ich bin auch der Meinung, wenn
Ja.
die halt nicht diese rote Karte gegen Hertha kassiert hätten, kann das gut und gerne auch anders ausgehen. Und bei Magdeburg musst du immer
Voll.
aufpassen, die sind immer gefährlich offensiv und bei unserer Defensive dürfen wir es jetzt, glaube ich, auch nicht zu hoch hängen, wenn jetzt im nächsten Spiel von Baumgartl und Kaminski wieder einige Fehler dabei sind, weil Magdeburg halt wirklich eine sehr
Ja.
gute Offensivreihe hat. Dürfen sich ja halt nicht nur zu viel
Dann
häufen.
Dann lass gerne mal auf die Aufstellung kommen.
Ja, gerne.
Genau, Torwart Müller ist gesetzt und jetzt kommen wir zu, und bleiben wir bei der Fünferkette? Ich würde sagen, ja,
Ja,
oder?
ich bleibe auch dabei. Vor allem jetzt auch gegen Magdeburg würde ich auf keinen Fall umstellen. Also einerseits hatten die ja
Ja.
auch gesagt, dass sie jetzt gegen Wien die Formation quasi spiegeln wollten und auch eben mit der Fünferkette gespielt haben, weil Wiesbaden mit einer spielt. Magdeburg spielt das auch. Die spielen auch mit einer Dreier- bzw. Fünferkette. Und was das angeht, will schon mal sowieso dann nichts ändern. Zudem kommt dann auch noch, dass sie halt so offensiv stark sind. Ist auch optimal, wenn du dann halt weiterhin hinten mit deiner aktuell guten Defensive aufläufst. Dementsprechend würde ich da auch auf jeden Fall bleiben.
Ja, also bei mir in der Dreierkette stellt sich quasi Kalasch
Ja,
alleine
100
von
Pro.
alleine auf. Ich würde tatsächlich Mörkin in die Innenverteidigung packen und Ovejan auf den Platz lassen. Und dann ist die Frage, ob Kaminski oder Baumgartel. Das ist echt eine. Ich finde, Baumgartel hat mir so in der zweiten Halbzeit so richtig ein gutes Gefühl gegeben, sodass ich tatsächlich sagen würde, ich würde Baumgartel in der Mitte spielen, Mörkin links und Kalasch rechts.
Ich muss wirklich sagen, ich find es gerade wirklich extrem schwer. Ne? Also ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, wie man das jetzt wirklich
Ja.
am besten lösen kann, weil Mörkin ist eigentlich ein Spieler, der spielen muss. Ist einer unserer wichtigsten Spieler, mentalitätsmäßig auch. Nur ich weiß nicht, also irgendwie Innenverteidigung kann er zwar spielen, aber irgendwas hat mir da auch gefehlt, als er es dann gespielt hat. Er hat zwar wirklich gute Pässe nach vorne gespielt, ist auch eigentlich einer, der relativ sicher war, aber er hatte dann teilweise auch Situationen, wo er halt einfach auch aufgrund seiner Größe zu leicht zu überspielen war. Das hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Und vor allem, wenn wir zu Null gespielt haben, würde ich glaube ich auch bei der Dreierkette bleiben. Würde weiterhin mit Kaminski, Baumgartel und Kalasch spielen in der Dreierkette.
Ja. Wird denn Mörkin einsetzen?
Das ist nämlich jetzt die ganz große Frage, ob man jetzt weiterhin sagt, Aujan oder Mörkin spielt. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass Gerards Mörkin jetzt erstmal auf der Bank lässt. Ich weiß es nicht. Ich persönlich würde ihn aber reinmachen für Aujan, auch wenn ich eigentlich finde, hat er es nach dem Spiel nicht verdient. Es war kein schlechtes Spiel von Aujan, aber ich bin trotzdem der Meinung, Mörkin muss halt spielen und der hat auch sehr gute Pässe teilweise dabei gehabt im Offensivspiel. Deswegen, für mich muss Mörkin halt auf dem Platz stehen, deswegen würde Mörkin bei mir für Aujan reingehen. Obwohl ich halt, das ist das erste Spiel, wo ich sage, die Defensive stellt sich nicht von alleine auf, beziehungsweise da muss man nicht nach irgendeinem Spieler suchen, der das vielleicht irgendwie hinkriegt, sondern du kannst wirklich jetzt mal sagen, okay, wen lässt du da jetzt überhaupt raus? Und das ist eigentlich sogar ganz gut, die Ausgangssituation.
Was findest du, wie findest du die Idee, jetzt mal in den Raum
Ja.
geworfen, entweder Idrissi rauszunehmen, wir haben ja mal mit Mohr auch im Mittelfeld
Ja.
gespielt, der da ja eigentlich auch nicht so hundertprozentig
Mürken war ja
reinpasst.
auch schon mal Flügel bei uns.
Genau, oder Brunner raus und Mörkin halt auf der anderen Seite spielen lässt.
Ja, das war auch meine Überlegung, das vielleicht zu machen. Hatte ich auch während dem Spiel schon überlegt, wo jetzt Mörkin überhaupt spielt, weil das ist ja auch gerade unser Hauptproblem. Hatte ich auch überlegt, Mörkin auf rechts zu stellen. Kann ich mir auch prinzipiell vorstellen, dass das funktionieren würde. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Gerards das macht. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich jetzt der Trainer
Ja.
wäre, wirklich, also es geht jetzt gerade um unsere Aufstellung, wäre das auf jeden Fall ein Gedanke, den ich berücksichtigen würde, Mörkin einfach mal rechts zu
Auf
versuchen.
jeden Fall, safe, safe.
Weil Aujan ist halt einfach aktuell trotzdem, trotz der ganzen Geschichte, die da passiert ist, trotz seinen defensiven Anfälligkeiten, ist er definitiv trotzdem besser in Form, als es ein Brunner aktuell ist und auch von der Qualität her besser als ein Matriciani.
Und auch,
Schwierig.
das ist halt sein System für ein Ovejan, ne? Das ist diese Fünferkette, wenn der da die Schiene spielen kann, das ist. Besser geht's nicht. In der
Ja.
Viererkette kann er seine Qualität nicht ganz so gut ausspielen, aber das ist eigentlich das System. Wenn du einen Spieler sagst, der Fünferkette am besten passt, dann ist das Ovejan.
Ja, und genau das ist halt gerade so das ganz große Problem, dass du da halt jetzt nicht hundertprozentig Entscheidungen treffen kannst. Jetzt, wo du es gerade nochmal erwähnt hast, ich glaube, im Endeffekt, also wenn es jetzt wirklich um unsere Aufstellung geht, würde ich sogar Mörkin nach rechts packen und Aujan nach links, weil Brunner halt wirklich überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich finde auch Mörkins rechter Fuß ist jetzt nicht so schlecht, der ist in Ordnung. Linker Fuß ist natürlich besser, aber der rechte Fuß ist trotzdem absolut ausreichend für die rechte Seite. Und ich
Ja.
würde es einfach mal probieren. Also Mörkin nach rechts, Aujan links. Und genau, dann halt weiter zu Doppel-6, ne?
Genau. Ich glaube, ich schließe mich da an. Ich habe dir die Idee gebracht, so,
Ja.
ne? Fand auch von dir den Einwand gut, dass man da die Abwehrkette nicht auseinander hebeln sollte. Und Brunner ist halt komplett abgefallen.
Ja.
Würde ich auch da eher bleiben. Never change a winning system. 0 zu 0 gespielt. Dann kann man das, glaube ich, so am besten lösen. Ja, Schallenberg-Seguin ist bei mir gesetzt.
Ja, muss auch. Also, das ist jetzt die Doppel-6, die wir jetzt haben. Die muss ich jetzt auch einspielen. Da gibt es jetzt keine Wechsel mehr von mir. Außer die spielen jetzt 3 Spiele in Folge katastrophal. Aber ansonsten, Schallenberg hat sich jetzt endlich mal gefangen. Seguin ist die Anspielstation Nummer 1 für alle Spieler im System. Also, wenn jemand keine Ahnung hat, was er gerade mit dem Ball machen soll, geht der Ball auf Seguin. Und ja, also ist für mich ganz klar jetzt eine Doppel-6 für den Rest der Saison.
Und dann ist die Frage bei Idrissi, was meine Überlegungen da sind, ist, also du könntest einen Karaban wieder auf die 10 quasi packen und dann vielleicht einen Top
Oder
vorne
Chulinov hat auch
reinstellen.
schon 10 gespielt quasi.
Schulinov könntest du da hinspielen. Oder irgendwie jemanden wie Latza. Ich glaube, wenn es wirklich nach meiner Aufstellung ist, ich würde Drexler reinpacken und vorne die zwei behalten. Aber Trainer sind, also der Trainer setzt ja gar nicht auf
Ja,
ihn,
pass auf,
aber
ich habe zwei Ideen.
wer.
Ich habe zwei Ideen. Also meine erste Idee ist die, die du gerade gesagt hast, wo ich auch glaube, das könnte gut funktionieren mit Drexler, der die Bälle dann nochmal verteilen kann, sowohl halt auf die Außen als auch dann eben zu Karaman und Chulinov da guten Ball spielen kann. Zweite Überlegung ist, Magdeburg ist ein sehr offensives Team, dementsprechend viele Konter. Theoretisch könnte man Lassme vorne reinstellen und Karaman oder Chulinov auf die 10
Stimmt.
stellen. Ist noch eine Überlegung von mir. Kann ich mir auch vorstellen, dass es eine Gerards-Idee ist, weil der ja wirklich eigentlich ein Lassme-Fan war.
Ja.
Deswegen, ich glaube, ich selbst würde sogar in dem Spiel, auch wenn ich eigentlich Drexler gerne drin hätte, in anderen Spielen, würde ich in dem Spiel mit Lassme vorne spielen und dann entweder Karaman oder Chulinov nach hinten auf die 10.
Oder was man auch machen könnte, ist, dass du quasi das System so ein bisschen modifizierst und quasi Karaman als alleinige Spitze
Und zwei
spielst,
Flügel.
Schulden auf so ein bisschen, genau. Und dann würde ich Kabadei ins Spiel bringen, der auch jetzt in der U23 getroffen hat. Der auch, ich glaube, vor 2 Wochen oder so auch in der U23 getroffen hat, der auch sehr schnell ist. Der vielleicht noch ein bisschen technisch begabter ist als ein Lachme und das ist ja uns so ein bisschen abhanden gegangen in dem Spiel. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder
Ja,
halt in Lassme.
hast du recht. Systemumstellung ist natürlich auch eine Option, weil offensiv eigentlich auch nicht wirklich viel ging. Also da kann man wirklich drüber nachdenken. Die Defensive muss so bleiben, meiner Meinung nach. Also da darfst du jetzt erstmal nichts dran ändern. Es sei denn, du spielst wieder Spiele mit 3, 4 Gegentoren, dann musst du halt wieder was ändern. Dann vielleicht die 4-2-3-1. Aber aktuell muss diese Dreierkette bestehen bleiben. Die Wingbacks müssen bestehen bleiben, weil es für Aurean optimal ist. Und dann hast du halt im Mittelfeld die Doppel-6, die auch klar ist. Du kannst nur vorne wechseln. Du kannst dich entscheiden, zwei Flügel und einen Stürmer oder einen Zehner und zwei Stürmer. Und ja, im Endeffekt kann
Oder
man
du
es
spielst
natürlich
halt
ändern.
Idrissi als, oder wie, ich glaube, Idrissi hat auch mehr so mit Seguin als Achter gespielt, hat den Mittelfeldspieler kann sein auch noch zurückziehen, ne?
Ja,
Wäre auch noch
genau.
eine
Würde theoretisch auch gehen,
Möglichkeit.
ja.
Ja, nee, aber dann lass uns so bleiben. Sind jetzt mal ein paar Ideen. Also ich würde Drexler spielen lassen, aber das sind noch ein paar weitere Ideen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es auf jeden Fall mal rein. Bauen noch einen Tipp zum Spieltag. Und ich bleibe positiv. Ich glaube, wird ein enges Spiel. Ich glaube auch, dass Magdeburg dann doch trifft. Aber ich glaube, wir treffen zweimal, also 2-1.
Ich sage, es fallen mehr Tore. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Magdeburg nur einmal gegen uns trifft. Ich überlege gerade, ob wir das wirklich gewinnen oder ob es ein Unentschieden wird. Im Endeffekt, ich muss mal mein inneres Negativ sein, muss ich mal ein bisschen überwinden. Und deswegen sage ich, wir gewinnen 3-2.
Sehr gut. Dann folgt gerne rein für mehr. Abonniert uns entweder bei eurem Podcast-Player oder auf YouTube. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich mit dem Dreier nach Magdeburg wieder nächsten Montag. Und ja, bis dahin, eine schöne Woche. Glück auf.
Dem schließe ich mich an. Schöne Woche, bis zum nächsten Mal und ja, Glück auf.